Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Jahrzehnte ist es her, dass die Wiener Staatsoper Hans Pfitzners Hauptwerk, die Oper Palestrina, ins Programm genommen hat. Christian Thielemann hat sich die Pfitzner Oper gewünscht. Er hat mit diesem Werk unter anderem in London und in New York Triumphe gefeiert. Er möchte das auch einmal mit den Wiener Philharmonikern, vulgo Staatsopernorchester, realisieren. Früher einmal gehörte der Palestrina ganz selbstverständlich zum Wiener Repertoire. Die größten Interpreten, Julius Patzak, Anton der Mota, bis in die späten 70er Jahre herein, haben die Titelpartie gestaltet. Die bedeutendsten Interpreten von Wagners Hans Sachs oder Wotan haben den Carlo Borromeo gesungen, Paul Schöffler, Hans Hotter. Und alle kleinen und größeren und großen Ensemblemitglieder waren als Bischöfe und Kardinäle verkleidet im Mittelakt, dem grotesken, karikaturhaften Treiben auf dem Konzil zu Trient. Das war für die Kenner der Wiener Opernszene auch immer ein bisschen amüsant, auch wenn es ringsum um eine der ernsthaftesten und auch bewegendsten Abhandlungen über das Wesen des Künstlertums geht. Pfitzners Palestrina ist eine der großen Künstleropern des 20. Jahrhunderts. Keine Liebesgeschichte, sondern eine hochphilosophische Auseinandersetzung über die Frage, wozu brauchen wir eigentlich Kunst? Wer schafft Kunst? Und wie gelingt ihm das? Willkommen im Musiksalon. Stillen Klängen beginnt Hans Pfitzners musikalische Legende Palestrina. Uraufgeführt 1917 unter der Stabführung von Bruno Walter in München und jedenfalls eine der ungewöhnlichsten Opern der Musikgeschichte. Es gibt hier keine Liebesgeschichte, es gibt keine mythologischen oder politischen Verstrickungen, sondern es geht um einen Künstler. Ein Künstlerdrama, Tragödie des schöpferischen Menschen in den Fängen einer widrigen Realität. Was wir gehört haben, ist die Musik des Giovanni Pierluigi da Palestrina, tatsächlich in seiner Zeit einer der führenden Komponisten der Welt und jedenfalls der führende Meister im päpstlichen Rom. Pfitzners Oper spielt 1563 im Ausklang des Tridentinums, des Konzils von Trient, bei dem tatsächlich auch die Frage der Kirchenmusik behandelt worden ist. Und der Held seiner Oper stand zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Gipfel seines Ruhms. Palestrina, Jahrgang ungefähr 1525, war der führende Meister der Vokalpolyphonie, also der mehrstimmigen Musik, die sich im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert zu einer Hochblüte entfaltet hatte. Einer Hochblüte, die nicht allen ganz recht gewesen ist. Vor allem in kirchlichen Kreisen fand man doch etwas zu kunstfertig, was da von den großartigen Virtuosen, Chören und Solisten musikalisch geboten wurde während der Gottesdienste. Hans Pfitzner singt nun in seiner Oper das Hohelied des einsamen, nur seinem Schaffen ergebenen Komponisten, der sich allerdings plötzlich im Ränkespiel der katholischen Nomenklatura plötzlich genötigt sieht, die Zukunft der abendländischen Kunstmusik zu retten. Nichts Geringeres verlangt man von ihm. Am Ende gelingt ihm das, um die Handlung zusammenzufassen, mit der Komposition einer Messe, die beweisen konnte, dass die hochartifizielle Renaissancekunst der Musiker durchaus imstande sein konnte, die Gläubigen nicht von ihrer religiösen Andacht abzulenken. Tatsächlich hat es ja in der katholischen Kirche immer wieder Bestrebungen gegeben, allzu kunstvolle Musik aus den Gotteshäusern zu verbannen. Auch das viel spätere 19. Jahrhundert hat eine solche Bewegung gekannt und diese Bewegung hat dann ausgerechnet Giovanni Pierluigi da Palestrina auf ihren Schild gehoben und wollte die romantische Kirchenmusik dann verbannen, auch die klassische im Übrigen. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, das sollte alles nicht mehr sein, man sollte Palestrina singen. Hans Pfitzner hat diese Dinge natürlich alle gekannt, seine Oper bezieht sich aber auf eine ähnliche Bestrebung 300 Jahre früher. Wie gesagt, zu Zeiten des Tridentinums, wo man tatsächlich auch unter den Konzilsteilnehmern die musikalische Frage diskutiert hat, aber letztendlich hat man sie einem Konsilium um Carlo Borromeo überlassen, der in Pfitzners Oper ja auch eine eminente Rolle spielt. Unter seiner Führung hat man dann in Rom darüber beraten, ob man, wie das manche vorgeschlagen haben, wirklich die mehrstimmige Kirchenmusik verbannen und vielleicht sogar verbrennen sollte und stattdessen nur noch den einstimmigen gregorianischen Choral zulassen wollte. Dem Hohen Rat unter Borromeos Leitung ist es dann tatsächlich gelungen, die Figuralmusik zu retten. Allerdings, dass Palestrinas Missa Pape Marcelli den Ausschlag gegeben haben soll, das ist in den Bereich der Legende zu verweisen. Pfitzner mischt also in seiner Oper die Realität mit einer künstlerischen Fiktion. Die besagte Messe war nämlich zum Zeitpunkt des Abschlusses des Tridentinums längst geschrieben und uraufgeführt. Aber Pfitzner nennt sein Stück ja auch eine musikalische Legende. Und es geht ihm letztendlich um ein faszinierendes Spiel vom einsamen Schöpfer künstlerischer Werke, um seine Irritationen und seine Zwänge. Sein Palestrina kämpft also nicht nur mit den Geboten und Verboten und Drohgebärden der katholischen Machthaber, sondern auch mit künstlerischen Innovationen, die ihn umgeben. Nach und nach geht die Musik ja dann irgendwann in den Barockstil über. Und auch das thematisiert Pfitzner in der Oper. Wenn der Vorhang sich hebt über dem stillen Vorspiel, da sehen wir Palestrinas Schüler Silla mit Palestrinas Sohn Igino, sind übrigens zwei Hosenrollen, ein Mezzo, ein Sopran. Also wir sehen die beiden beim gemeinsamen Musizieren und Silla spielt Igino seine neueste Komposition vor und das ist im Verhältnis zu dem, was Meister Palestrina an hochkomplexer Renaissance-Polyphonie erfunden hat, ein vergleichsweise schlichtes, wir würden sagen, vielleicht ein Chanson. Und genau in dem Moment, wo diese moderne Musik erklingt, erscheint Kardinal Borromeo im Atelier des Komponisten und er blickt verächtlich auf die Jungen, die da so unbotmäßige Geräusche erzeugen. Im Gespräch mit Palestrina, die beiden Jungen sind längst ins Nebenzimmer verbannt, im Gespräch also mit dem Komponisten, legt Borromeo sein Anliegen dar. Der Kardinal beschwört den Komponisten und führenden Meister seiner Zeit eindringlich, sich für die Rettung der Kunstmusik in der Kirche einzusetzen. Es seien nicht nur seine Werke bedroht, sagt Borromeo, und dieser kunstphilosophisch hochbedeutende Monolog, der ist musikalisch gesehen ein Nachfolger der großen Monologe bei Pfitzners Vorbild Richard Wagner und eine Paradepartie für die wichtigsten Interpreten des Hans Sachs in den Meistersingern oder des Wotan im Ring des Nibelungen geworden. Nicht zuletzt deshalb ist Palestrina auch gern, vor allem in München und in Wien, immer ins Programm genommen worden. Die inhaltliche und emotionale Steigerung dieses Monologs, die führt zu einem eindringlichen Appell des Kardinals an den Komponisten, eine Messe zu schreiben. Und zwar eine Messe, die so gut sein musste, dass die Entscheidungsträger des Konzils von ihrem Vorhaben, die Kunstmusik zu verbannen, abrücken. Und nur er, nur Palestrina, sei dazu überhaupt imstande. Der Kardinal hat schon alles irgendwie vorbereitet, dass es zu einer Aufführung dieser Messe kommt, die dann die geistlichen Würdenträger überzeugen wird. Borromeo ist entsetzt als Palestrina freundlich, melancholisch und doch bestimmt das Angebot ablehnt.
Vollmütig jüngst im Konsistorium mit Reden ich. Ich bat die Kardinäle, dass man kein gar so hartes Mittel wäre. Doch alle blieben meinen Bitten. Das Glück, von dem ich euch erzähle. Es hat der Kaiser Ferdinand sich selbst für die Musik verwandt. In einem langen Schreiben wünscht er, es möge bleiben aus großer Meisterzeit das wohlerfundene Arme, weil es den Geist will. Nun können die Herren nicht umhin, so handeln nach des Kaisers hin. Und nun auf einmal war mir's leicht, mit meinen Wünschen durchzudringen und selbst den Papst dahin zu bringen, dass er sich meinen Planen vernimmt. Wohin meine Gedanken und was ich hab erreicht. Die Gegensätze allzu einen in dieser Zeit. Geist, der sie umschlägt. Dass nun die Andacht ihm gefiele, die unseren Geist zum Höchsten hebt, mit holder Lust am Wunderspiegel der Töne sich zu eins verliebt. Durch den Sinn in höchster Not. Nun endlich fiel die letzte Schranke des Widerstands, die man mir bot. Wenn denn ein solches Werk gelänge, dies hat der Papst mir zuerkannt, dann sei gelöst des Fluches Strenge, der die gesamte Kunst noch fand. Der neuen Messe Stil und Haltung, sie sei fortan die feste Neuung. Gestaltung, der Tod uns Rettung und Rettung. Zugleich mit kirchlichem Gefühl. Auf, Meister, euch zur lieben Ruhme, zur Rettung der
versucht nun der Kardinal, den Komponisten in die Enge zu treiben. Er versucht ihn sogar mit eindeutigen Drohungen mürbe zu machen, aber Palestrina bleibt hart. Er sei nicht der Rechte, er sei müde und auf die Frage des Kardinals, ob er Gott nicht mehr in seiner Seele fühle, antwortet er zum Entsetzen des Würdenträgers: Ich glaube nein. Das nun wiederum führt zu einem Wutausbruch des Kardinals. Und dieser Wutausbruch wiederum erreicht eine Intensität, wie wir sie kennen an die offensichtliche Vorbildszene, nämlich den Abgang Wotans nach seinem großen Monolog und der, sagen wir, Provokation durch Brünnhilde im zweiten Aufzug der Walküre. Pfitzners großes Vorbild Richard Wagner klingt durch, wenn das orchestrale Nachspiel eine der großen Opernszenen abrundet, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts komponiert worden sind.
Ich kann euch nicht verstehen, ich bitte vielen, ihr gebt euch auf, nur gut. Doch eins bedenkt, die toten Meister heben ihre Hände, sie rufen aus dem Grabe,
das auf, Hidaro!
Ach, hoher Freund, wer weiß gewiss, was toten Menschen fühlen.
Einhört! Einhört! Bedenklich war der Satz!
Wenn denn in eurem Herzen keine Liebe für jene, denen ihr so viel verdankt, so wisst nun fernerhin, auf eure Werke sind der Vernichtung rauf. Der Scheiterhaufen steht schon bereit für alle
Meister.
Und wenn's der Papst befehlt,
er kann befehlen, doch niemals meinen Genius, nur mir.
So spricht denn Gott nicht mehr.
Thank you.
sie es noch bereut. Mit solcher Bosheit lohnt ihr treue Sorgen, lohnt ihr bereut es noch. Ich reise morgen, drei Pferde stehen schon für mich bereit, um nach drüben zu jagen. Nun, ich geh nach Schäferitz in eurer Nähe.
Eine der zentralen Fragen, die Borromeo Palestrina in dieser Auseinandersetzung gestellt hat und die natürlich nun im Kopf des Komponisten, der jetzt allein geblieben ist, spukt. Ob er sich seiner Verantwortung nicht bewusst sei, der Verantwortung gegenüber den verstorbenen Meistern der Tonkunst. In der Verzweiflung, in der Not nun erscheinen diese verstorbenen Meister dem Kollegen. Sie amüsieren sich sogar ein wenig darüber, denn sie wissen ja über Vergangenheit und Zukunft Bescheid im Jenseits. Also sie amüsieren sich ein bisschen darüber, dass sich Palestrina seiner Größe nicht bewusst ist. Und sie beschwören ihn, seine Pflicht zu tun. Auch Palestrinas verstorbene Frau ist unter den Erscheinungen und die Visionsszene verdreht. Dichtet sich mehr und mehr, wenn Solisten und Chöre singend dem Komponisten die verlangte Messe nun eingeben. Pfitzner kultiviert hier für die Opernbühne seine romantische Überzeugung von der spirituellen Kraft künstlerischer Inspiration. Und diese Inspiration, die ist also nicht intellektuell herbeizuführen, sondern sie schafft sich durch das Medium des Komponisten Raum. Sie bricht sich Bahn. Die hochexpressive, wirklich beeindruckende Steigerungswelle mündet am Ende in die gewaltige Impression des Sonnenaufgangs über der Stadt Rom, deren Türme und Kuppeln übers Atelierfenster sichtbar.
Thank you.
erhabenen Ernst solch großer Szenen, die im ersten Aufzug aufeinandertreffen, dem kontert ein Mittelakt in Pfitzners Palestrina, der grell karikierende Züge trägt. Der Komponist, der ja sein eigener Librettist gewesen ist, zeichnet hier ein ebenso turbulentes wie zynisch-kritisches Bild vom Treiben der Bischöfe und Kardinäle auf einem Konzil. Schon das große Orchestervorspiel mündet in ein gigantisches Tohuwabohu. Für Dirigenten und Orchester ist dieser Palestrina immer ein Fest, denn jeder Akt hat ein großes Vorspiel, in dem man brillieren kann, rein instrumental. Im zweiten Aufzug skizziert der Dichter-Komponist Pfitzner nun ebenso liebevoll wie bösartig die menschlich allzu menschlichen Charaktere der kirchlichen Entscheidungsträger auf dem Konzil. Inmitten natürlich einige, die wirklich wichtig sind, die Spielmacher, wie Diplomaten, manchmal auch wie Intriganten ziehen sie virtuos ihre Fäden. Bemerkenswert der Dialog zwischen Borromeo und Novagerio, der einen ganz realistischen Blick auf die ausstehenden Verhandlungen des Konzils hat. Die Frage der Kirchenmusik, die wird auch behandelt, sagt aber, die ist ja ganz nebensächlich. Borromeo ist sie wichtig. Das weiß Novagerio auch und er sagt ihm auch, ja, dies alles haben wir erledigt. Es wird jedenfalls ihr Antrag durchgehen mit einem einstimmigen Placet. Sie haben ja auch schon die Messe in Auftrag gegeben und die wird ja dann wohl alle überzeugen. Allerdings findet er da Borromeo in Verlegenheit. Der weiß ja nicht, dass Palestrina längst in der nächtlichen Eingebung seine Missa Pape Marcelli komponiert hat. Novagerio ist fast böse über Borromeos Bericht von der Widersetzlichkeit des Komponisten, dass ein so kleiner Musiker den Anordnungen eines Kardinals ganz einfach nicht Folge leistet. Das kann er sich nicht vorstellen. Da reagiert nun wiederum Borromeo aufgebracht und sagt, meint ihr denn, ich lasse spaßen mit mir? Er berichtet, dass er den Komponisten hat gefangen setzen lassen. Innerhalb des Dialogs schlägt der Komponist nun relativ leichte Töne immer wieder an, auch um zu illustrieren den lockeren Umgang der hohen Geistlichkeit mit den niedrigen Dingen des Lebens. Und wenn Novagerio zuletzt versichert, mein Freund, Das Unverdauliche wird ausgespien. Dann klingt die Musik nahezu wie Franz Leher. Die Realität führt die beiden Herren aber sogleich zurück in den Konzilsaal, wo es zu verhindern gilt, dass sich die nicht-italienischen Würdenträger untereinander verabreden.
Es ist ja alles herumverbreitet und eure Beschützung der Mehrstimmigkeit ein einstimmiges Platzett vorbereitet.
Da seht ihr mich nun in Verlegenheit. Mit der Messe ist's noch nicht so weit.
Stand alles doch fest schon, wie das Amen. Der Mann war gefunden, ihr nannte den Namen.
Es ist alles drin. Er leitet den Chor zu Rom in Santa Maria Maggiore. Kaum mag ich es sagen, nie ist er mein. Mein Plan, mein Wunsch, wer hat ihn verneint? Ich selbst kam zu ihm, ich tat ihm Ehr und stellte des hohen Auftragsbegehr. Auch hat ihn der herrliche Ruhm nicht gelockt, er blieb wie von Teufel besessen, verstockt! Selbst das ist der heilige Vater begehrt, erschien ihm nicht der fleißig und wert. Und mein Vertrauen beschert er zum Lohn, nur schweigenden Trotz, nur bösen Hohn.
Der Musik muss was gekorrist, da sieht wie alle Kunst vom Teufel ist.
Mein Tier, ich lasse Straßen mit dir. Ich hab ihn greifen lassen. Und täglich nun erwart ich den Gericht, ob das Gefängnis seine Trotz wohl bricht.
So recht, doch nur voran, wenn seht, der heike Pius, den euch so gewogen, er will erlassen, wenn ihr ihn bedrohen, und kann die kaiserliche Majestät. Was wird uns da sein zur gewünschten Frist?
Ich zweifle sehr, dass er zu zwingen ist.
So müsst ihr einen anderen Mann ernennen, und er aus Schöpfersicht des Nächsten kennen. Er muss, bei jeder Selbstlichkeit. Die ganze Sache ist jetzt schon so weit, das kleine Menschenwerklein muss entstehen. Vom heiligen Konzil wird es bestellt, es wünschen es die Große dieser Welt. Solche Nächte wollen, muss es gehen.
Ihr kennt ihn nicht, es ist dir nicht gelungen, ihn eines Schrittes Breite zu bewegen.
Mein Freund, wir haben anderen gezwungen, bei Christi Alkohol. Ich steh da für euch gut, für solche Leute. Deine wahre Seele des alten Frieden Augustinst die Tod.
Das Äußerste wie schrecklich anzuwenden.
Ihr habt das Pferd bekommen, müsst es
wird ausgespielt. Doch seht, der Lothringer, der Kardinal, der uns so oft durch Widerspruch gepeinigt, steht mit dem deutschen Bärenvolk vereinigt. Das darf nicht sein. Kommt, gehen wir in den Saal.
Die heftige, immer wieder mit zynischen Pointen gespickte, groteske Bewegung des Konzilsaufzugs weicht im dritten Aufzug wieder der verhaltenen, melancholischen Stimmung im Arbeitszimmer des Komponisten. Die Zeit in der Haft hat Palestrina weiß Gott nicht munterer gemacht. Die Nachricht, dass sich sein Schüler Silla nach Florenz abgesetzt hat, um sich dort den Avantgardisten in Sachen musikalischer Innovation rund um den Grafen Bardi anzuschließen, die ermuntert ihn natürlich auch nicht. Und wenn sein Sohn triumphierend berichtet, die Aufführung der Messe, die sei so wunderbar gewesen und die hat einen unbeschreiblichen Triumph geerntet, dann kostet das Palestrina nur ein müdes Lächeln. Aber immerhin ein Lächeln. Ich freue mich nicht so laut, sagt er seinem Buben, den er hinausschickt, damit er mitjubeln kann, mit der Menge, die erstaunlicherweise mit ihren Eviva Palestrina rufen immer näher kommt und immer näher und plötzlich öffnet sich die Tür und das Unbegreifliche geschieht. Der Papst selbst erweist dem kleinen Musiker die Ehre, ihn zu besuchen. Und er würdigt in einer kurzen Ansprache die musikalische Kunst Palestrinas, dem es gelungen ist, die Führung der Christenheit zu überzeugen, die Kunstmusik nicht aus den Kirchen zu verbannen.
Thank you.
Bewegend ist der Schluss der musikalischen Legende. Palestrina ist allein geblieben. Er setzt sich an seine Zimmerorgel und improvisiert und er singt seine Schlussworte. Mit ruhiger, fast heiterer Ergebung, so lautet Pfitzners Regieanweisung. Palestrina wendet sich an seinen Schöpfer. Nun schmiede mich, den letzten Stein an einem deiner tausend Ringe, du Gott. Und ich will guter Dinge und friedvoll sein. So still, wie sie begonnen hat, schließt die musikalische Legende Palestrina von Hans Pfitzner, eines der bedeutendsten Künstlerdramen, die im 20. Jahrhundert gedichtet und komponiert worden sind. Viel Stoff zum Nachdenken auch über die Rolle der Kunst in unserem Leben. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.